Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Guten Morgen, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zu dieser ganz besonders frühen Stunde, ganz besonders hässlich zu Eine Woche Buch. Bitte, was? 7 Fehler in einem Satz? Das kann schon sein. Ihr hattet aber auch nicht meinen Tag, Fräuleinchens. Aufgewacht bin ich heute Morgen in München. Dann 1,5 Stunden mit der S-Bahn in Richtung Flughafen festgesessen. Dann gerade noch rechtzeitig angekommen, um meinen Flug um ausladende 5 Minuten zu verpassen. Umgebucht auf eine andere Airline. Nachmittags dann also rein in Flieger Nummer 2 und ab nach, na, wohin? Nee, eben nicht nach Berlin, sondern nach Köln. Und da bin ich jetzt. Viel später als geplant. Ganz woanders, als ich hin wollte. Da werde ich wohl nicht um hinkommen, ein kleines bisschen verwirrt sein zu dürfen. Wenigstens, und damit zum positiven Teil meiner Rede, wenigstens bin ich einem unserer zahlreichen Nova-Studios nicht ganz unweit. Könnte auch sagen, ich stehe mittendrin. Da sollten wir eine Stunde Film schon irgendwie auf die Beine kriegen. Wäre auch schade drum, heute an so einem Tag. Star Wars, Die letzten Jedi, Episode 8 startet diese Woche und ich habe euch Luke Skywalker persönlich mitgebracht. Mark Hamill ist Gast in der Show heute Abend. Natürlich sprechen wir über den neuen Film und dann geht's noch auf Klassenfahrt heute. Wir fahren doch noch nach Berlin ans Set der Serie Deutschland 86. Das ist, wenig erstaunlich, die Fortsetzung von Deutschland 83. Die haben viele von euch damals verpasst, weil sie auf RTL lief und das gucken wir ja nicht. Also, Vorhaut ab, Bühne frei, auf in den Kampf.
Deutschlandfunk Nova.
Bitte um kurze Handzeichen an dieser Stelle. Wer kann sich noch erinnern? Ist nicht so lange her, gerade mal 2 Jahre. Ja, ein paar. Ich könnte einen kleinen Tipp geben.
Der kann das. Und er hat das passende Profil.
Sind Sie bereit, der Partei alles zu opfern?
Natürlich.
Auch Ihr Leben?
Sag mal, was ist hier eigentlich wirklich los?
Niemand darf wissen, wo du bist.
Der Westen wird uns angreifen.
Und weißt du, wohin uns das führt? In einen Atomkrieg!
DEFCON 1.
Deutschland.
Dein Land braucht dich.
Da wollte ich hier noch gar nicht ins Wort fallen eigentlich. Deutschland 83 heißt diese Serie, beziehungsweise mittlerweile dürfen wir sagen, die erste Staffel dieser Serie, die da 2015 bei uns im Fernsehen gelaufen ist, auf RTL. Das eigentlich Herausragende ist aber gewesen, dass sie nicht die Erstausstrahlung, die internationale, bei RTL hatte, sondern schon im Juni 2015 auf Sundance TV gelaufen ist. Eine deutsche Serie, die sich nach Amerika, auch nach England und dann mehr oder weniger weltweit verkauft hat. Sehr gut gemacht. Bei uns in Deutschland hinter den Quoten Erwartungen zurückgeblieben. Möglicherweise der falsche Sender? Fragezeichen. Die Story auf jeden Fall sehr spannend. Kalter Krieg, Herbst 83, NATO-Manöver sind für Europa angekündigt. Und in den Führungsriegen in Moskau und in Ost-Berlin bricht Panik aus, weil man annimmt, dass diese Manöver als Erstschlag gegen den Osten geplant sind. Was also macht der Osten, die Stasi-Führung in Ost-Berlin? Schickt einen Spion rüber in den Westen und das ist Martin Rauch, junger DDR-Soldat, gespielt von Jonas Ney. Was dann passiert, sind natürlich jede Menge Verstrickungen, irre toll besetzt, unter anderem mit Maria Schrader, mit Sonja Gerhardt, Silvester Groth, Ulrich Nöten, Lisa Tomaszewski. Kritiken waren hervorragend, die Quoten, habe ich schon gesagt, nicht ganz so. Und deshalb hat man sich gesagt, wir machen weiter mit einer zweiten Staffel. Wir werden sie aber woanders platzieren. Deutschland 86 wird sie heißen, startet nächstes Frühjahr. Und jetzt im Augenblick laufen gerade die Dreharbeiten in Berlin. Da habe ich eine Einladung hinbekommen, durfte mir das anschauen, was da gerade gemacht wird. Irre spannend, weil nämlich im Stasi-Museum in Berlin gedreht wird zurzeit. Und das ist nicht einfach nur irgendein Museumsgebäude, sondern das ist tatsächlich das ehemalige Stasi-Hauptquartier in Ost-Berlin, das zum Stasi-Museum umfunktioniert wurde. Gänsehaut, wenn man schon reingeht durch diese gigantischen großen Tore, wenn man sich in diesen Räumen bewegt damals und wenn man sich einfach mal überlegt, was da an Zeitgeschichte geschrieben worden ist. Wirklich Gänsehaut. Toller Drehort natürlich für diese zweite Staffel. Es gibt viel mehr Handlungen als noch in der ersten Staffel, möchte nichts spoilern, werde aber durchaus schon mal zur Sprache bringen, dass unter anderem auch schon in Südafrika gedreht worden ist. Jetzt gerade, wie gesagt, die Dreharbeiten in Berlin. Ich durfte hin mit Machern vor und hinter der Kamera sprechen, zum Beispiel eben mit Hauptdarsteller Jonas Ney, der auch in der zweiten Staffel in Deutschland 86 wieder Martin Rauch spielt. Und mit Sonja Gerhardt, die seine Freundin spielt in dieser Serie.
Ich muss natürlich auch dazu sagen, es ist jetzt eine reale Zeit von 3 Jahren vergangen, seit unserer ersten Staffel. Und es ist natürlich die Sehnsucht sehr groß gewesen, jetzt die zweite Staffel zu drehen, weil es immer schon als 3-Parter angelegt war. Es war immer der Plan, 83, 86 und 89 zu erzählen. Und es hat relativ lange gedauert, bis es jetzt endlich dazu gekommen ist mit dem neuen Partner Amazon Prime. Und wir haben jetzt die Hälfte der gesamten Produktionszeit waren wir jetzt unten in Kapstadt. Und es war das erste Mal für mich, dass ich überhaupt auf dem afrikanischen Kontinent gewesen bin. Ich habe mit südafrikanischen Kollegen zusammen gedreht. Wir hatten ein komplett südafrikanisches Team, mit dem man Tag für Tag gearbeitet hat mit dem man sich ausgetauscht hat. Mit dem man sich ausgetauscht hat. Und letztlich haben wir auch die Geschichte aus 83 in eine größere Welt getragen. Wir begeben uns in die Stellvertreterkriege des Jahres 1986 auf dem afrikanischen Kontinent. Und wir bringen sozusagen den Kalten Krieg im Kleinen, den wir in 83 erzählt haben, jetzt ins Ausland, weil Martin Rauch selber auch ins Ausland gebracht wird, weil er sich ja, wie alle, die die erste Staffel geguckt haben, ohne was spoilern zu wollen, selber sozusagen ins Ausgestellt hat am Ende.
Darf ich das Stichwort Hyäne in den Raum werfen?
Klar, ja.
Weil das war auch eins der Bilder, das ist wirklich beeindruckend gewesen. Kannst du dazu irgendwas sagen? Also man sieht so ein Bild, du stehst ungefähr 2,5 Meter von einer Hyäne entfernt, die nicht in irgendeinem Käfig ist. Und man denkt natürlich als allererstes, ha, Fotomontage.
Nee, wir haben haben wir 5 Stunden gebraucht, bis wir dieses wilde Tier überhaupt in Richtung der Kameras gekriegt haben. Und dann,
ich dachte, bis ihr es ausreichend sediert hattet.
Um Gottes Willen. Das war, ich glaube, so ein Tier wie eine Hyäne kannst du auch nicht sedieren. Also die war wild. Natürlich ist es aber ein kleiner Trick dabei. Es ist an so einem Drahtseil am Boden angebracht. Also es konnte sich so in einem Radius von 5 Metern bewegen. Und diesen Radius habe ich natürlich abgehalten. Aber letztlich, ob das jetzt eine Hyäne jetzt eine Metapher für ein schlechtes Gewissen ist, weiß ich nicht. Aber es war auf jeden Fall eine Metapher für diese ganze Welt, in der wir uns da bewegt haben, voller Raubtiere. Und es sind tolle Szenen mit der Hyäne geworden. Es war schon immer ein wichtiger Punkt dieser ganzen Geschichte.
Was ihr auch nicht sehen könnt, ist, dass an Jonas Ney gerade gezerrt wird. Ich glaube, er soll zurück zum Set. Silvester Groth ist auch schon ganz ungeduldig. Der Kollege wartet. Ja, ich wünsche euch weiterhin gutes Gelingen. Danke. Vielleicht sprechen wir uns zwischendurch nochmal. Ansonsten sehen wir euch bei Amazon Prime Deutschland dann, wenn ihr fertig seid.
Richtig, genau. Freue ich mich drauf. Ja, viel Spaß noch, ne?
Danke. Das soll gar nicht despektierlich klingen, wenn ich sage, wir sprechen mit einer alten Bekannten. Aber hallo Sonja Gerhardt.
Hallöchen.
Sag mal, jetzt stehen wir hier im ehemaligen Stasi-Headquarters, mittlerweile Stasi-Museum. Weißt du noch, wichtigste Frage zuerst, in welchem Jahr du gerade bist? 56, 59, 83, 86?
Ja, 86 gerade. Aber ja, man kommt ganz schön schnell durcheinander. Das stimmt.
Wie ist das so für dich? Das ist ja doch ein ziemliches Back-to-Back-Drehen gewesen, speziell mit Kudamm 59 und jetzt der Sprung rüber zu Deutschland 86.
Ja, absolut. Das ist auf jeden Fall eine Umstellung, muss man schon sagen. Also ich meine, 50er, 60er Jahre ist natürlich was komplett anderes als die 80er Jahre. Aber zum Glück habe ich ja schon 83 gedreht und auch Honigfrauen war ja auch 86. Daher hat man sich eigentlich schnell wieder reingefunden.
Wir sind wahnsinnig vorsichtig mit der Gefahr von Spoilern, aber was kannst du uns erzählen? Ich meine, zumindest können wir ja über deutlich umfangreichere Drehorte sprechen, als es noch bei Deutschland 83 der Fall war.
Absolut, dieses Cape Town ist dabei, auf jeden Fall Berlin, klar. Und Annette steigt auf jeden Fall auf in die HVA. Richtig, das kann ich erzählen. Mehr erzähle ich nicht.
Dann erzähl uns doch vielleicht noch ein Erlebnis aus Südafrika, aus Cape Town.
Da war ich nicht dabei.
Gar nicht?
Nein, ich komme ja aus dem Osten. Ich bin nicht rübergekommen.
Das wissen wir ja nicht. Wir wissen ja nicht, ob sie vielleicht dich irgendwie dann als Lebensgefährtin, die du ja immer noch spielst, von Jonas, dürfen wir das verraten?
Na, wer weiß. Nein, darf man nicht.
Dürfen wir nicht verraten. Okay, dachten wir, sie würden dich vielleicht auch da in Südafrika sehen, warst du aber gar nicht.
Da war ich nicht, nein.
Wie ist es für dich jetzt hier im ehemaligen Stasi-Headquarter drehen zu können, auf so historischem Berliner Boden?
Es ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich bin ja 89 geboren, habe wirklich eigentlich gar nichts mitbekommen. Aber es ist sehr spannend. Ich hatte noch nicht so viel Zeit, weil wir hier wirklich ein großes Pensum haben, mich mal hier so ein bisschen umzugucken. Aber wenn ich Zeit habe, werde ich hier auf jeden Fall mal herkommen und mir das alles anschauen.
Wir wissen, ihr seid immer sehr in Konzentration auf die Rolle, wenn ihr dreht. Insofern vielen Dank für die kurze Pause und viel Spaß.
Danke sehr.
Es ist immer so ein Eiertanz, gerade wenn man an so Filmsets ist, weil es weiß ja keiner irgendwas, außer natürlich die Schauspieler, die Drehbuchautoren und die Regisseure, die wissen natürlich Bescheid. Man selber allerdings muss immer so Fragen stellen, ja, wie war es denn in Südafrika? Dann erfährt man, ja, nee, in Südafrika war ich gar nicht. Ah, ja gut, schön, darfst du denn was vielleicht über deine Rolle und deine Beziehung zu Jonas? Nee, darf ich auch nichts drüber sagen. Also, was ihr aus dem ersten Gespräch schon mal mitnehmen konntet ist, Deutschland 83 kriegt jetzt die Fortsetzung Deutschland 86. Und es wird nicht dabei bleiben, das dürfen wir sagen. Es wird sozusagen ein Dreiakter über drei Staffeln. Deutschland 89 wird es auch noch geben. Was da passiert, könnt ihr euch wahrscheinlich an wenigen Fingern abzählen. Ich habe mit diesen beiden sprechen können am Set, aber auch noch mit zwei anderen, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Ich werde aber nicht komplett sagen, wer es ist, denn einer von beiden ist ein Überraschungsgast, kommen wir gleich zu. Das andere ist der Chef von Amazon Prime Deutschland, denn das habt ihr auch schon mitbekommen, die Erstausstrahlung wird in Deutschland nicht bei RTL dieses Mal stattfinden, sondern bei Amazon Prime. Also es geht quasi in den Streaming-Dienst hinein aus dem öffentlichen, privaten Fernsehen zu einem der größten Streaming-Dienste. Also mit deren Chef konnte ich auch noch quatschen am Set und mit einem Überraschungsgast bzw. einer Überraschungsgästin. Und zu den beiden kommen wir gleich.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Natürlich gibt es einige wiederkehrende Schauspieler in Deutschland 86, die auch in Deutschland 83 schon dabei waren. Zwei habt ihr eben gehört, Jonas Ney und Sonja Gerhardt. Es gibt aber auch ein paar neue, die mit im Boot sind. Zum einen aus Sicht von hinter der Kamera, hatte ich euch eben schon gesagt. Christoph Schneider heißt der Deutschlandchef von Amazon Prime. Den habe ich auch am Set getroffen und mit ihm quatschen können, warum es für ihn und fürs Portal so wichtig war, sich so eine Serie jetzt schnell zu sichern, was das gerade für eine Zeit ist. Und dann habe ich noch eine Überraschungsgästin getroffen, die mit der ersten Staffel ebenfalls nichts zu tun hatte. Dazu hole ich ein klein bisschen aus, denn ihr müsst wissen, einer der Regisseure von Deutschland 86 ist Arne Feldhusen. Der war Regisseur unter anderem von Stromberg und der war auch der Regisseur von Ladykracher. Ich fand das so lustig, als ich gelesen habe, dass Anke Engelke in einer Serie mitspielt, inszeniert von Arne Feldhusen. Da denkt man nicht. Da denkt man wirklich nicht sofort an Stasi, deutsche Nachkriegsgeschichte. Wie ist das mit euch beiden zusammen auf so einem Krimi-Polit-Drama-Terrain euch zu bewegen?
Das ist gut und das ist wichtig, weil wir jetzt Zeiten erleben, in denen Genres gar nicht mehr so hermetisch abgesteckt werden müssen, glaube ich. Und was Arne und mich hier nicht nur verbindet, sondern auch erfreut, ist, dass es ja doch immer um die Psychologie geht. Machen wir uns nichts vor, das ist bei lustigen Stoffen so und das ist auch bei dramatischen Stoffen so, das ist bei politischen Stoffen so. Es geht immer darum, wie reden die Leute miteinander, was haben die einander zu sagen. Meinen Sie das, was Sie sagen? Sagen Sie das, was Sie meinen?
Darfst du das verraten oder ist das zu viel gespoilert, wenn ich dich frage, ob deine Figur so Comic Relief Momente hat oder sind die in deiner Figur gar nicht drin?
Da spoilern wir nichts. Es gibt hier einige Situationen, vor allen Dingen zwischen der Uwe Preuß Figur und meiner, die, weil die beiden sich ein bisschen annähern, privat, die ein bisschen Comic Reliefig sind. Weil die beiden, und da wird es dann auch wieder so privat, das ist ganz schön, weil die beiden was haben, was die anderen drumherum nicht so checken. Und auch das gibt es natürlich in der Situation, wie wir sie spielen, gibt es in so einem Gebäude, in so einem Land, in so einem politischen System gibt es das. Da gibt es Menschen, das sind ja alles Menschen. Also wir werden, ne, also das beginnt dann beim Kostüm, bei den Kostümproben, die auch schon Monate zurückliegen. Dann die Make-up-Proben, wie sind die Haare, wie sehen diese Menschen aus? Brille, ja, nein, und wenn, was für eine? Und alles auch natürlich authentisch, ne? Also es ist alles altes Zeug, was wir hier tragen. Da ist noch Schweiß drin von Kollegen aus den 80ern. Das zeigt, dass das alles kleine Mannequins sind, ne? Und auch wenn sie Großes, Schlimmes, Gutes, wie auch immer man das jetzt bewertet, getan haben, für fürchterliches Elend gesorgt haben, aber fest der Überzeugung waren, dass es richtig war, was sie da tun, das sind ja doch alles immer Einzelwesen.
Letzte Frage zum Thema Deutschland 86. Wir erinnern uns beide mit einigem Schrecken an dieses Jahrzehnt und ich meine das gar nicht nur politisch, sondern auch durchaus frisuren- und klamottentechnisch. Wie war das für dich jetzt nochmal speziell in dieses Jahrzehnt einzutauchen und dann auch noch mit diesem deutsch-deutschen Konflikt im Hintergrund?
Ich habe wieder gemerkt, dass ich zu der Generation der Westdeutschen gehöre, die das in dieser Mischung aus in der Schule thematisiert und aufgewachsen und den Mauerfall live mitgekriegt, dass ich zu diesen Leuten gehöre, zu dieser Generation. Das heißt, ich habe den obligatorischen Berlin-Ausflug gemacht mit dem Ost-Berlin-Besuch und ich war in Berlin, als die Mauer fiel. Und hatte aber weder Verwandte noch Freunde in der DDR. Also ich bin auf der einen Seite ganz nah dran und bei vollem Bewusstsein habe ich das erlebt. Und als gerade frisch politisierter Mensch, als Heranwachsender, auf der anderen Seite keinerlei private, persönliche Verbindung nach drüben.
Vielen Dank, Anke.
Danke, Tom.
Am Set von Deutschland 86, der Fortsetzung der sehr gelobten, ein bisschen wenig auf RTL gesehenen, aber sehr gelobten Serie Deutschland 83, mit dem Mann, der jetzt dafür sorgen möchte, dass die Quoten in Anführungszeichen besser werden, nämlich mit Christoph Schneider von Amazon Prime Deutschland. Sie haben sich diese Serie geschnappt, die Fortsetzung Deutschland 86. Ist jetzt gerade die Zeit für die Streaming-Plattform zuzugreifen, wenn sich gute Sachen bieten? Denn wir haben aktuell Dark auf Netflix, wir haben Babylon Berlin auf Sky. Sie waren mit Dankeschön, mit You Are Wanted sehr früh schon dabei, sich deutsche Serien zu schnappen. Muss man da jetzt gucken, dass man sich die besten Sachen abgreift, um auch eine Marke zu setzen in der Szene?
Für uns ist es ganz wichtig, dass wir als erfolgreichster deutscher Streaming-Service, dass wir natürlich auch sehr viel deutsches Produkt haben. Also wir sehen das ganz klar, dass unsere Zuschauer eine große Nachfrage nach deutschem Produkt haben und deswegen waren wir sehr früh unterwegs und haben mit You Are Wanted, mit Matthias Schweighöfer die erste deutsche Serie in den Streaming-Service gemacht. Wir haben jetzt mit Deutschland 86 die zweite Staffel, wo wir super stolz drauf sind. Wir haben Pastewka, was ja auch ein großes Juwel ist, was wir im Januar auf den Markt bringen. Also insofern, wir haben jetzt auch Der Lack ist ab mit Kai Wiesinger und Bettina Zimmermann. Also wir haben mittlerweile vier deutsche Serien, die wir hier originär in Deutschland produziert haben, um einfach unseren Zuschauern mehr deutsches Produkt zu geben, weil einfach eine riesen Nachfrage danach ist.
Was sagt denn das Headquarter eigentlich dazu, wenn sie jetzt mehr und mehr solche Sachen machen? Wird das noch perspektivisch gesehen länger geduldet, dass die Serien vorrangig in Deutsch gedreht werden und für den internationalen Markt overvoiced oder untertitelt werden? Oder sagen die Headquarters, könnte nicht auch die deutschen Serien gleich in Englisch drehen und für den deutschen Markt overvoicen?
Die Idee kam noch nicht, interessante Frage. Für uns ist es erstmal ganz wichtig, wenn wir eine Serie drehen, ist für uns wichtig, dass sie in Deutschland Erfolg hat. Die weltweite Ausstrahlung, das ist, sag ich mal, das ist die Kür, aber die Pflicht, dass es in Deutschland Erfolg hat, dass es eine deutsche, authentische Serie ist. Und wie Nico Hoffmann das heute in der Pressekonferenz gesagt hat, je mehr deutsches Produkt, wirklich hochqualitatives Produkt da ist, desto größer bildet sich ein Markt weltweit, die einfach deutsches Produkt nachfragen. Auch wenn immer die Synchronisation, immer ein kleines Problem war und wir haben beispielsweise You Are Wanted ins Englische übersetzt und haben es auch mit synchronisiert und wir sehen, dass das ganz hervorragend funktioniert hat in Amerika.
Wir dürfen uns heute umschauen am Set von Deutschland 86 hier im Stasi-Museum in Berlin. Vielen Dank fürs Gespräch dem Amazon Prime Deutschland-Chef Christoph Schneider.
Vielen Dank, hat mich gefreut.
Das war ein schöner Besuch da am Set, tatsächlich. Wir durften dann während der Dreharbeiten leider nichts mehr aufnehmen. Manchmal darf man dann sogar noch so ein bisschen Atmo mit aufzeichnen. Hätte ich euch gerne noch vorgespielt, wie sich das da angehört hat. Es war eine, muss man wirklich so sagen, bedrückende Stimmung in diesem Stasi-Bau. Alles so dunkelbraun vertäfelt, diese diese Besprechungszimmer mit den massiven, gefühlt 10 Meter langen, massiven Holztischen und tatsächlich auch noch diesen Telefonen, diesen Wählscheibentelefonen, das klassische rote Telefon und daneben das schwarze Telefon. Also wirklich Gänsehautatmosphäre. Frühjahr 2018 ist das Konkreteste, was ich euch im Augenblick sagen kann. Genauen Veröffentlichungstermin für Deutschland 86 gibt es noch nicht. Aber wenn es dann weitergeht, sage ich natürlich gerne nochmal Bescheid.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Ich soll euch herzlich grüßen und zwar von Anna Wollner aus London.
Deutschlandfunk Nova.
Film News.
Fortsetzung folgt, nur vielleicht nicht so, wie ihr das gerne hättet. Es ist nämlich Geduld gefragt bei einigen Serienfans. Mit Staffel 8 von The Walking Dead geht es beispielsweise erst am 25. Februar weiter. Die Serie gehört ja zu denen, die Mid-Season-Breaks machen, also Pausen innerhalb laufender Staffeln. So wird aus Staffel 8, Staffel 8.1 und 8.2 ein Klacks im Vergleich zu dem, was die Stranger Things-Fans auf sich nehmen müssen. Staffel 3 wird nun doch erst, wie von vielen befürchtet, 2019 kommen. Wie einer der Darsteller im Interview mit Variety verriet, sollen die Dreharbeiten frühestens April, Mai 2018 beginnen. Höchst unwahrscheinlich, dass die gesamte dritte Staffel da noch im selben Jahr sendefertig wird. Ähnlich viel Geduld wird dann auch von den Big Little Lies Zuschauern gefordert. Die bisher eine Staffel war ursprünglich als eine in sich abgeschlossene Miniserie geplant. Dank des Riesenerfolgs der Lady-Serie mit Reese Witherspoon und Nicole Kidman geht's nun aber weiter. Regisseur Jean-Marc Vallée übergibt dann seine Kollegin Andrea Arnold. Auch Big Little Lies wird wohl erst 2019 weitergehen. Zum Glück ist seit Freitag ganz neu die zweite Staffel von The Crown draußen. Das tröstet uns alle ein bisschen. Als die Bilder laufen lernten. Nein, bis zu Stan Laurel und Oliver Hardy gehen wir nicht zurück, sondern nur bis in die 60er. Damals lernten die Newsbilder, wie wir sie heute kennen, laufen. Ü-Wagen direkt vor Ort, Reporter, die vor brennenden Kulissen stehen oder vor Gerichtsgebäuden, in denen aufsehenerregende Prozesse verhandelt werden. Diese Art News gibt es im Grunde erst seit dem Kennedy-Attentat 1963. Und wie genau das alles entstanden ist, kommt nun ins Kino. Newsflash wird der Film heißen, mit Seth Rogen in der Hauptrolle. Er wird TV-Nachrichtenmoderator Walter Cronkite spielen, der damals live über das Attentat berichtete. Erstaunlicherweise nicht im Stile heutiger Crime-Scene-News-Shows, sondern seriös und souverän, sodass ihm bald das ganze Land zusah und zuhörte. Regie führen wird David Gordon Green, für Nebenrollen sind Mark Ruffalo und Bryan Cranston angefragt, aber noch nicht bestätigt. Gedreht werden soll Newsflash im kommenden Jahr und auch noch im November 2018 in die Kinos kommen. Zum 101. Geburtstag Glotze an. So viel cineastische Aufopferung kann man schon mal verlangen. 101 Jahre ist Hollywood-Legende Kirk Douglas letzte Woche geworden. Da könnt ihr ihn euch zum Ehrentag auch mal angucken. Sonntagabend, 20.15 Uhr Arte, zwei dreckige Halunken. Kirk Douglas und Henry Fonda in einem Western von 1970. Die beiden spielen Bankräuber, die eine ebensolche ausgeräumt haben. Danach geht alles schief. Wer also nicht Tatort guckt sich die beiden Ikonen an und denkt daran, 1970, da war Kirk Douglas bereits 54 Jahre alt, obwohl das 47 Jahre her ist. Macht in der Summe 101, ganz genau. Dafür ist Hollywood gut, fürs Auffrischen der Grundrechenarten. Sonntagabend, 20.15 Uhr, Arte, zwei dreckige Halunken.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
Als ich dich fand, sah ich Ruhe, ungezähmte Macht und darüber hinaus etwas wirklich Außergewöhnliches.
Da muss man ganz außergewöhnlich hinhören, dieses Mal beim neuen Star Wars Film, der Episode 8, die am Donnerstag dann endlich in den Kinos startet, Die letzten Jedi, der deutsche Titel. Und ist euch was aufgefallen? Für einen Star Wars Filmausschnitt war die Aussage gerade ziemlich doppeldeutig, oder? Das hatte sich in Das Erwachen der Macht, also im 7. Teil, schon angekündigt und es setzt sich jetzt in Die letzten Jedi fort. Die Grenze zwischen Gut und Böse, zwischen der hellen und dunklen Seite der Macht verschwimmt immer mehr. Ne? Also die Jedi sind die Guten und der Imperator und Darth Vader sind die Bösen. Das war damals in den 70ern und 80ern. So hat Kino damals funktioniert. So, da die dunkle Seite, das ist böse. Oh, da die hellen Helden, Yoda und alles glänzt und funkelt. Klare Verhältnisse im Kino. Heute lösen sie das im Star Wars-Universum viel geschickter, nämlich gar nicht mehr so eindeutig auf. Ihr habt gerade eben gehört, es ist von einer rohen, ungezähmten Kraft die Rede im Film. Da redet einer mit dem anderen. Ich werde mich hüten, hier irgendwas zu spoilern. Insofern verzeiht es mir, wenn ich hier sehr vage bleibe. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, Star Wars-Fans sind zu allem bereit, wenn man ihnen den Film versaut. Und das werde ich heute Abend mit Sicherheit nicht tun. Also, es gibt dieses Gespräch zwischen zwei Menschen und dann gibt es aber ein ganz ähnliches Gespräch zwischen zwei anderen. Hört mal hin, dann wisst ihr, was ich meine.
Ich habe diese ungezähmte Macht nur einmal zuvor gesehen. Damals hat es mich nicht genug geängstigt. Doch jetzt schon.
Da ist quasi von derselben Sache nochmal die Rede. Es geht aber um wen ganz anders. Das haben sie toll gelöst. Insofern ist dieser achte Film, der ja wieder ein Mittelteil ist. Ihr habt das Trilogie-Verständnis von Star Wars sicherlich verstanden als Fans sowieso. Also Episode 1, 2, 3 waren im Endeffekt eine Trilogie. Das Original, was dann später Episode 4, 5, 6 hieß, war ja eine Trilogie. Also der Ursprung von allem. Und jetzt 7, 8 und 9 sind auch wieder ein. Daher ist Teil 8, der jetzt am Donnerstag rauskommt, wieder so ein Mittelteil. Und oft haben wir das Problem gehabt, schon bei Trilogien, dass wir zwar einen fulminanten Anfang hatten und ein fulminantes Ende, ein Showdown und dazwischen ja so ein zweiter Teil, der so ein bisschen Bindeglied war, so zwischen Baum und Borke, nichts Halbes und nichts Ganzes. Diesen Eindruck macht die letzten Jedi überhaupt kein kleines bisschen. Es ist ein vollwertiger Zwischenteil, vielleicht noch am ähnlichsten dem Original zweiten Teil, das Imperium schlägt zurück, was auch wirklich ein guter zweiter Teil gewesen ist, trotz Trilogie, geht so ein bisschen in die Richtung, dieses Verschwimmen von dunkle Seite der Macht und auf der einen Seite und die Jedi, die es ja auch gar nicht mehr wirklich gibt, auf der anderen Seite, das ist toll. Viele Charaktere stellen sich selbst in Frage, nicht nur, und das ist kein Spoiler, Kylo Ren, dass der neue Darth Vader sozusagen sehr ambivalenter Charakter ist, das wissen wir alle seit das Erwachen der Macht. Das wird noch weiter ausgeprägt, aber auch auf der Heldenseite, und da bin ich sehr vorsichtig, weil ich wirklich nichts vorwegnehmen will, auch auf der sogenannten Heldenseite, also die neuen Helden Rey, Finn, Poe, auch da gibt es Selbstzweifel, auch da gibt es Identitätsfragen, wer man eigentlich wirklich ist und wo man in diesem Star Wars-Universum hingehört. Ganz toll gemacht. Dazu kommen neue Figuren, die sind mittlerweile auch enthüllt, also auch das ist kein Spoiler. Es war die Rede davon, möglicherweise Benicio del Toro im neuen Star Wars-Film. Ja, er ist drin in einer Nebenrolle und in einer anderen, auch tollen Nebenrolle, Laura Dern. Also da gibt es nochmal zwei wirklich große Hollywood-Namen, die dazugekommen sind. Und natürlich, das haben sich auch viele gefragt, da werde ich nicht spoilern, aber ich werde die Frage indirekt beantworten. Natürlich gibt es herzzerreißende Szenen mit Carrie Fisher. Ehemals Prinzessin Leia, mittlerweile General Leia Organa, so wie sie jetzt ja heißt. Ihr wisst, dass die Schauspielerin überraschend gestorben ist, leider. Nachdem der Film fertig gedreht war. Das heißt, sie ist komplett in diesem Film drin und wenn man dann jetzt weiß, dass sie einfach nicht mehr da ist, dann sind da schon ein paar Szenen, die gehen sehr ans Herz. Aber es sind tolle und ganz schöne Szenen. Also auch das darf ich sagen, ohne dass es ein Spoiler wäre. Es ist ein toller, wirklich toller Abschiedsfilm für Carrie Fisher geworden. Die Story also wirklich tragend. Bei 2,5 Stunden gibt's natürlich ein paar Längen. Zwischendurch haben wir immer mal, ist aber nicht weiter dramatisch. Wichtig ist wieder zu sagen, dass der Look absolut zu 100% Star Wars ist. Da sieht nichts nach Plastik aus, sondern es sieht nach der Originaltrilogie aus, nach großen Sets, nach Masken im Gesicht und nicht nach CGI. Toll geworden. Also, wenn ihr Fans seid, geht ihr so oder so ab Donnerstag rein. Aber auch ansonsten ein sehr gelungener neuer zweiter Teil ist dieser achte Teil, die letzten Jedi. Und mit dem, der eine ganz wichtige Schlüsselrolle spielt im Film, mit dem reden wir gleich mit Mark Hamill. Luke Skywalker, gleich in eine Stunde Film.
Ich brauche jemanden, der mir meinen Platz in all dem zeigt.
Das mache ich gleich.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
The 1975 heißt die Band und Love Me heißt der Titel, von dem ihr gerade wissen wolltet, wie er heißt, weil ihr ihn nämlich gut findet. 66 Jahre alt ist Mark Hamill heute und 26 Jahre alt war er, als er zum ersten Mal Luke Skywalker gespielt hat. Der erste Teil von Star Wars wird 40 in diesem Jahr, ist 40 geworden und 40 Jahre nach diesem ersten Star Wars Film kommt diese Woche Donnerstag der 8. Star Wars Film in die Kinos. Ich mache das ja häufiger, dass ich so Schauspieler treffe, das wisst ihr als eine Stunde Filmhörer und das ist irgendwann was ganz Normales, wenn dann einer wie Mark Hamill plötzlich vor einem sitzt, dann verliert sich dieses Normale ein klein bisschen, weil dann sitzt da einfach verdammt nochmal eine Ikone vor einem. Mich sehr gefreut, dass ich ihn treffen durfte. Wir mussten natürlich über den neuen Film jetzt sprechen, natürlich darüber sprechen, wie sich das in diesen 40 Jahren in quasi einer Rolle für ihn entwickelt hat. Wir haben natürlich auch über Carrie Fisher gesprochen, aber als allererstes, als ich reinkam zu ihm ins Interviewzimmer, gab es erstmal eine Standpauke in Sachen Tattoos. Aber gut, Luke Skywalker, er darf das.
Look at your tattoos.
Yeah, some over the years.
Okay, are any of them Star Wars related?
Not yet, but
people
maybe.
People keep sending me pictures on the internet. See my Wookiee, see my Yoda, see my... I only know one truth. It's time for the tattoos to end. Because my kids wanted tattoos when they were still in school, and I said, hey, a tattoo's forever. Get one of the temporary ones. Because I said, they said, well, why? I said, come here. And you show them pictures of the way you looked in high school, or even them when 10 years ago, they go, ooh, why did you let me wear that shirt? I said, that's what you wanted to wear. But a shirt you can change. A tattoo, I guess you can remove it with lasers, but it's got to be a painful process.
Yes. Yes, it is. Never going to have, okay. I hope.
All right.
Okay. So you are Luke Skywalker, and of course you are a Jedi Master, while I'm just really small Padawan, if at all. So, but I try. I try to. Now to ask you a question, I try to send it over to you, and I'm sure you can do this. You're going to answer my question.
No, I had no idea that Star Wars would be as successful as it was when I first read the script. I thought it would be popular, but I never expected that I would be on a lunchbox, on an electric toothbrush, on a pair of underoos. It's been a revelation to me how enduring these films are, because I thought even if they're popular, something else will come along, and eventually they'll be forgotten. And they never went away. They never completely went away. You know, because I go out the stage door in New York from a play, and the person would have me sign the playbill and also sign their action figure that they had in their pocket.
Crazy. I mean, and now it's 40 years later, and you're right in the middle of this Star Wars madness again. Does it sometimes feel like having fallen head over feet inside a time capsule or something right now?
Well, yeah, it's first of all, it's totally unexpected. So it's a pleasure because I didn't expect it to happen. I didn't expect it to come back. I didn't expect to see all my original friends from that movie. The fact that now the original fans are grown with children of their own, it's generational. They're passing it down. You know, the father can't wait till the kid's old enough so that he can show them Empire Strikes Back or show them Return of the Jedi. And that's part of the fun. I remember when my kids were growing up, I wanted to show them Laurel and Hardy and all the things that I love, the Little Rascals and the Marx Brothers and so forth. So that's a nice feeling. I mean, it's nice to be associated with entertainment that the whole family can enjoy.
Did the fan behavior change in a way over the years? Do fans now do crazier things than they did 40 years ago?
It's a little bit different in the sense that the memorabilia aspect has become an overwhelming business. You know, in those days you'd sign and it'd be fine. Now there's forgeries. I really try and authenticate. People will tweet me, is this your autograph? If I like it, it's real. If I don't, I won't like it and they'll know it's fake. Sometimes it can become a trap because if you go to like a big event, we went to the Guardians of the Galaxy premiere in London And I signed and signed and signed going in. I signed and signed and signed going out. You could be there all night. And I spent about 45 minutes on them. And they said, okay, it's time to go home. Because I worked the next morning. 7 or 8 cars and 2 motorcycles were following us. And I said, if they find out where I live, they're going to be on the doorstep every day. We tried to lose them. We tried to lose them. We stopped at a hotel. We went through the hotel and out the back door. And the car picked us up. But they had radio. You know, they had the phone. They were in connections. It took us 2 hours and 45 minutes to get home. It was horrible. And I thought, gee, this is getting out of hand here. You know, you can feel trapped by the dealers. I love the fans. The dealers are brutal. And they don't care about me. They care about getting my signature so their item is more valuable on eBay. Oh, it's a dirty business.
One last thing I have to ask, because yes. The whole Star Wars family, the crew as the fans, had to go through the tragic loss of Carrie Fisher. Mm. How will it be? Do you have an idea about that? To see the movie, see her in there and knowing she's gone?
Well, she was irreplaceable. And I mean, even now I think of her in the present tense. It's hard to believe. I said to Mary Lou, I said that, wouldn't it be great if she were pranking us? It would be just like her to fake her own death and be living off an island in Greece or something. But the sad reality is, you know, it's something that we have to deal with. And there, you know, in a way, we've become like family members to so many people around the world. You know, they relate stories, you know, how Star Wars inspired them and you know, all those things. So Carrie was like a part of the family to all of us. But I do know that if she were here, she'd want us to be laughing and have fun and not be sad. You know, I selfishly get angry because I said, oh, she, you know, her timing was usually perfect, you know, except in this case. But I want to try and appreciate her, that we had her as long as we did and all the things that she did and left behind. And when I'm feeling sorry for myself, I think of Billie Lord. Not only did she lose her mother, she lost her grandmother the very next day. It's just unfathomable. But, you know, in a way, that's what the Star Wars movies were about. Triumph and tragedy and death and birth. And it's all part of that epic saga. And it's just too bad because where Harrison was more prominent in Force Awakens, Luke is more prominent in this film, and Carrie was meant to be more prominent in 9. But she's wonderful in this film. And like I say, I think we should appreciate what she left us rather than be angry at her for exiting too early.
Thank you very much. We can't wait to see Luke Skywalker finally speak again in a movie.
Does he speak? You can't be sure.
We hope so. Thank you, Mark.
Thank you. Thanks. Pleasure.
Und auch das ist kein Spoiler. Natürlich redet Luke Skywalker in Episode 8, Die letzten Jedi. Mark Hamill ist toll in diesem Film. Ich schicke euch da besten Gewissens rein am Donnerstag. Und mehr habe ich dem wirklich nicht mehr hinzuzufügen. Ich verabschiede mich für heute an diesem Dienstag von euch. Wünsche euch eine tolle Woche bis nächsten Dienstag. Dann hören wir uns wieder zur 200. Sendung Eine Stunde Film. Mehr sage ich da jetzt nicht zu. Tom Westholt ist raus. Schönen Abend euch, schöne Woche. Bis nächsten Dienstag.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.